ARD. SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute mit Katja Heinen.
Und ich begrüße ganz herzlich den Wissenschaftsjournalisten und Naturfilmer Dirk Steffens, der gegen die weit verbreitete Untergangsstimmung in Deutschland mit einem spannenden Buch reagiert hat. Hoffnungslos optimistisch, so der Titel. Ein ziemlich wissenschaftlicher Blick auf die Zukunft. Schönen guten Tag, Dirk Steffens. Hallo.
Hallo.
Man kennt Sie ja durch tolle Naturfilme, etwa für Terra X oder auch Geo. Sie sind für Ihre Filme und Ihr Engagement für Naturschutz schon mit vielen Preisen ausgezeichnet worden. Ich nenne jetzt mal drei sehr unterschiedliche. Sie waren Wissenschaftsjournalist des Jahres, Sie haben das Bundesverdienstkreuz verliehen bekommen und Sie sind 2024 vom Club der Optimisten als Optimist des Jahres ausgezeichnet worden. Letzteres war sicherlich die ungewöhnlichste Auszeichnung. Was ist der Club der Optimisten?
Ja, da haben Sie völlig recht. Ich habe das am Anfang auch gar nicht so ernst genommen, als mich per E-Mail diese Nachricht erreichte. Ich hatte auch noch nie vom Club der Optimisten gehört. Aber tatsächlich, in Hamburg gibt es die. Das sind Menschen, die sagen, wir haben zwar Probleme, aber wir müssen uns auf die Lösungen konzentrieren und gucken, was wir machen können. Und dann bin ich dahin und habe diesen Preis bekommen und da eine Rede gehalten. Und dann ging ich abends nach Hause mit dieser kleinen roten Preisstatue in der Hand und dachte, eigentlich ist das in diesen Zeiten ein großes und wichtiges Thema, dass man optimistisch sein muss, gerade weil die Welt voller Krisen ist. Also nicht trotz, sondern weil. Das war der entscheidende Gedankensprung und dann habe ich meine Lektorin angerufen.
Ich kann mir vorstellen, dass der eine oder andere bei Ihrer Aufforderung, optimistischer zu denken, beim Blick auf die aktuell schwierige Lage in der Welt, natürlich sagt, mein Gott, ist der naiv. Ich nehme an, Sie haben solche Reaktionen bekommen, oder?
Ja, natürlich. Das kommt immer mal wieder. Aber meine Antwort ist die, die ich eben auch schon angedeutet habe. Es geht ja nicht darum, irgendwas schön zu färben. Also mal vorweg, ich bin Wissenschaftsjournalist mit Schwerpunkt auf Umweltthemen. Ich mache das seit 30 Jahren und war in über 120 Ländern, habe mit tausenden Forschenden über dieses Thema Umweltzerstörung gesprochen. Und ja, es ist faktisch so, dass die Menschheit sich selbst aus dem Spiel nehmen könnte. Also wir könnten uns selbst ausrotten. Die Stichworte dazu sind die altbekannten. Klimawandel, Artensterben, aber auch die Stoffkreisläufe, der Landverbrauch, Süßwasserverbrauch, Ozeanversauerung, name it. Es gibt ja 9 planetare Grenzen. 7 davon befinden sich bereits im roten Bereich. Und wenn wir das nicht in den Griff kriegen, werden wir Menschen irgendwann aussterben. Das ist eine naturwissenschaftliche Tatsache. Aber der entscheidende Punkt ist halt, wir könnten aussterben, wenn wir das nicht in den Griff bekommen. Das ist ein Konjunktiv. Und Konjunktiv heißt, es gibt auch eine andere Möglichkeit. Und jetzt muss man sich mal überlegen, wenn man sich selbst in einer persönlichen Lebenskrise befindet oder die Welt in einer ganz großen Krise, wie kann man aus einer Krise eigentlich rauskommen? Kann man aus einer Krise rauskommen, indem man ein Pessimist wird und sagt, das wird ja sowieso alles nichts, also indem man aufgibt? Oder kann man eine Krise lösen, indem man schaut, gibt es vielleicht Lösungen und kann ich vielleicht etwas beitragen, um diese Lösung auch umzusetzen? Und genau das ist Optimismus.
Nennen Sie uns mal ein paar handfeste Gründe, weshalb wir optimistisch in die Zukunft blicken sollten. Also gibt es was Gutes, auf das wir blicken können?
Ja, es gibt unglaublich viel. Jetzt muss man vorwegschicken, es ist so, wir sind sehr fokussiert auf schlechte Nachrichten. Das hat was mit der Evolution des menschlichen Gehirns zu tun. In der Psychologie nennt man das den Negativity Bias, also eine Negativitätsverzerrung. Eine schlechte Nachricht, ein Unfall, irgendein Unglück, das merken wir uns viel mehr. Das hat eine viel größere Wirkung, sowohl auf unseren emotionalen, auf unsere emotionale Erinnerung, als auch auf unsere wirklich Faktenerinnerung, als gute Nachrichten, auch wenn es vielleicht gleich viele gibt. Warum ist das so? Millionen Jahre als Nomaden in der Wildnis, da war es egal, wenn man 100 Kaninchen gesehen hat, aber die eine giftige Schlange, die einen umbringen konnte, die musste man sich merken. Und so ist unser Gehirn von der Evolution so geformt worden, dass wir negative Nachrichten viel stärker bewerten, auch wenn das vielleicht nicht mehr in unsere Zeit passt. Und faktisch jetzt naturwissenschaftlich, was sind die guten Nachrichten? Also Deutschland zum Beispiel hat im vergangenen Jahr weit über 60% seines gesamten Stroms aus erneuerbaren Quellen produziert. Hätte ich das vor 20 Jahren in einem Radiointerview gesagt, hätte man mich für verrückt erklärt. 90% aller neuen stromproduzierenden Energieanlagen weltweit basieren auf Sonne und Wind. Also weil Kohle Öl und Atom sich einfach ökonomisch nicht mehr lohnen. Ich könnte jetzt 3 Tage ohne Unterbrechung weiter aufzählen, was alles gut läuft. Nur in den Nachrichten taucht nur auf, dass die COP, die letzte Klimakonferenz, schiefgegangen ist. Aber diese Zahlen, die tauchen jetzt in der 2. oder 3. Reihe auf.
Ja, müssen wir uns als Medien vielleicht auch mal selbstkritisch hinterfragen, ne?
Naja, wir müssen ja so ehrlich sein, wir haben ein größeres Interesse an schlechten Nachrichten. Und natürlich hat der Journalismus auch die Aufgabe, eben so zu berichten, dass die Menschen auch zuhören. Also wenn wir neben die Tagesschau, so wie sie jetzt ist, eine Tagesschau der guten Nachrichten stellen würden, dann wäre das enttäuschende Resultat mit Sicherheit, dass die viel schlechtere Einschaltquoten hätte. Also ganz so einfach ist es nicht. Aber ich finde, man muss neben die negativen Nachrichten, die die Schlagzeilen beherrschen, eben auch die andere Hälfte der Wahrheit stellen. Und die ist nicht so negativ.
Sie sprechen ja in Ihrem Buch auch vom gefühlten Weltuntergang in Deutschland. Ja, jetzt gibt's natürlich den Krieg in der Ukraine, einen amerikanischen Präsidenten, der kein verlässlicher Partner des Westens mehr ist. Es gibt Umweltprobleme, eine kriselnde Wirtschaft, plus eine ziemlich marode Infrastruktur. Wieso ist trotzdem diese Weltuntergangsstimmung in Ihren Augen nur gefühlt?
Ich habe ja über die Hälfte meines Erwachsenenlebens auf Expeditionen in alle Regionen der Welt zugebracht und komme dann immer zurück. Ich komme dann aus irgendeinem anderen Land zurück in dieses Land, in mein Heimatland und kann dann immer im direkten Vergleich fühlen, wie gut es uns hier geht. Und wenn man sich mal die Fakten anguckt, wir sind immer noch die 3. Volkswirtschaft der Welt. Deutschland hat eine der geringsten Kriminalitätsraten auf der Welt, die sich übrigens seit 1990, wenn man sich Schwerkriminalität anguckt, nochmal ungefähr halbiert hat. Also einer der sichersten Staaten der Welt. Bildung ist quasi umsonst, genau wie das Gesundheitssystem. Wir sind so frei, wie wir es in der Geschichte noch niemals waren. Und die aktuelle Generation ist die reichste Generation in der Geschichte der Menschheit. Privatvermögen aktuell über 10 Billionen Euro.
Wobei das ja ungleich verteilt ist. Ne?
Das ist sehr ungleich verteilt. In der Gerechtigkeitsdebatte ist noch was anderes. Aber wenn man sich all diese Fakten mal nebeneinander vor sich hin auf den Tisch legt und da drauf guckt, dann ist die Behauptung, dass wir am Abgrund stehen und nicht mehr zu retten seien, wirklich idiotisch.
Haben denn andere Länder, in denen Sie unterwegs sind, auf Ihren Expeditionen, diese Weltuntergangsstimmung nicht, die wir hier haben?
Ja, das ist ein sehr interessantes Phänomen. Ich war auch sehr verwirrt, als ich festgestellt habe, dass Menschen in Ländern, in denen es ihnen objektiv schlechter geht als bei uns, optimistischere Einstellungen haben. Wie kann das sein? Aber auch dafür gibt es eine Erklärung. Demokratie ist vor allen Dingen ein Fortschrittsversprechen. Und ein Fortschrittsversprechen heißt, durch meine Mitwirkung, durch meine Arbeit, ich engagiere mich vielleicht politisch oder bin ehrenamtliche Trainerin im Fußballverein, durch das, was ich tue, kann ich die Welt verändern und die Zukunft für unsere Kinder wird vielleicht etwas besser sein. Das ist ein Fortschrittsversprechen. Und das ist die Grundlage für demokratische Partizipation. Denn warum sollte ich zur Wahl gehen, wenn ich das Gefühl hätte, es kann ja eh nichts besser werden? Also das würde nichts bringen. Demokratie muss mit Fortschritt verbunden sein, sonst kann sie nicht funktionieren. Und jetzt haben wir aber gerade das Gefühl, dass unsere Probleme viel schneller wachsen als die Problemlösungskompetenz unserer Parteien. Also wir haben nicht mehr das Gefühl, dass die Zukunft tatsächlich besser wird als die Gegenwart.
Aber ist das nur ein Gefühl?
Naja, nein, das ist nicht unbedingt nur ein Gefühl. Nur wir müssen ja mal sagen, selbst wenn wir einige Jahre auf diesem Niveau verharren würden, dann wäre das ja keine Katastrophe. Wir wären dann wahrscheinlich immer noch eins der reichsten Länder der Welt und würden immer noch in einem der schönsten Länder der Welt leben. Wir haben jahrzehntelanges Wachstum und jahrzehntelangen Boom hinter uns und sind dann 2, 3, 4 Jahre Stagnation wirklich schon ein Todesurteil? Nein, sind sie natürlich nicht. Und um den Gedanken von vorhin zu Ende zu spinnen, wenn man dann nach China fährt oder nach Brasilien oder in andere Schwellenländer, in denen es den Menschen objektiv schlechter geht, dann sind die aber optimistischer, weil sie das Gefühl haben, dass die Zukunft besser sein wird als ihre Gegenwart. Also entscheidend ist gar nicht, wie viel man wirklich hat, wie gut es einem geht, sondern entscheidend ist das Gefühl, wird es in Zukunft noch besser werden. Und dieses Gefühl haben wir gerade nicht mehr. Nur objektiv betrachtet sind wir natürlich im Geburtsbingo die großen Gewinner auf diesem Planeten.
Aber subjektiv betrachtet fühlt sich das tatsächlich anders an. Ja, weil die Straßen sind marode, die Brücken sind marode, die Bahn kommt ständig zu spät. Die Schulbildung ist auch nicht mehr das, was sie vielleicht mal war. Also subjektiv betrachtet fühlt es sich schon schlechter an als vielleicht noch vor 10 Jahren, ne?
Ja, aber subjektiv betrachtet finde ich auch alles ungerecht. Ich finde es gemein, dass andere sportlicher sind als ich, klüger sind als ich, besser aussehen als ich. Darf man das zur Grundlage seiner Urteile machen, zum Beispiel seiner Wahlentscheidung? Und das ist genau der Punkt, das glaube ich eben nicht. Also wenn es um wirklich wichtige Fragen geht, dann muss man ja mal seinen Gefühlshaushalt verlassen und mal in die Welt der Vernunft und des Verstandes eintauchen, also in die Welt des Denkens. Und das ist genau das, wofür ich hier plädiere. Also diese Instinkte, die wir haben, die passen einfach nicht mehr in unsere Zeit. Wir haben 10.000 Generationen als Jäger und Sammler in der Wildnis verbracht und eine einzige Generation im Internet. Eine einzige. Und das heißt, dass unsere Instinkte und Intuitionen überhaupt nicht mehr zu unseren aktuellen Problemen passen. Sie wissen ganz genau, was sie machen müssten, wenn jetzt plötzlich ein wildes Tier, ein Höhlenbär in ihr Studio laufen würde. Dann würden sie nämlich versuchen, irgendwie sich zu schützen, Deckung zu finden, abzuhauen. Aber diese Instinkte helfen ihnen nicht weiter im Schienenersatzverkehr oder bei der digitalen Steuererklärung über Elster. Das sind Probleme, bei denen uns unser Gehirn, so wie es gebaut ist, mit unseren Instinkten erstmal nicht weiterhilft. Und alles, was wir dann tun können, ist anfangen, angestrengt nachzudenken. Da kann man dann Lösungen finden.
Was wir eben oft nicht tun, weil Sie sagen, wir glauben ganz oft, dass wir mit dem, was wir denken, im Recht sind, weil wir nämlich davon ausgehen, klüger zu sein als andere.
Ja, da greifen mehrere sehr unglückliche Mechanismen. Das eine ist zum Beispiel die Verfügbarkeitsheuristik. Also auch da, unser Gehirn muss, um die Komplexität der Welt überhaupt bewältigen zu können, muss das Gehirn sozusagen immer Abkürzungen denken. Sie können nicht bei jeder kleinen Entscheidung, wenn Sie im Supermarkt sind und entscheiden sich, welche Buttermarke soll ich kaufen, dann können Sie nicht bis zum Ende der Lieferkette für jede einzelne Marke durchrecherchieren, welche hier wie produziert ist und wie das Preis-Leistungs-Verhältnis ist. Das überfordert Sie im Alltag. Also entscheiden Sie nach dem Aussehen der Verpackung zum Beispiel. Also das ist so eine typische Abkürzung, die ist nicht sinnvoll, aber so arbeitet unser Gehirn halt. Und diese Gefühle, die wir dann entwickeln, die setzen sich ja auch zusammen aus diesen kleinen Alltagserfahrungen. Also wer von uns weiß schon wirklich, welchen Einfluss das Abschmelzen des Antarktiseises und der abnehmende Albedo-Effekt auf die Ahrtal-Flut hatte, die ja dann so schreckliche Folgen und viele Tote hatte. Und was soll das für die deutsche Umweltpolitik bedeuten? Was ich sagen will ist, die Welt ist in ihren Zusammenhängen viel zu komplex, um sie als Einzelperson zu verstehen. Und deshalb setzen wir uns unser Weltbild aus den kleinen Alltagserfahrungen zusammen. Aus der verspäteten Bahn, der teurer gewordenen Butter oder dem grantligen Nachbarn, der uns schon lange auf die Nerven geht. Und aus diesen kleinen Alltagserfahrungen bauen wir ein Weltbild und eine Meinung. Das ist zwar verständlich, dass wir das tun, aber das ist sehr unvernünftig.
Von daher raten Sie, glauben Sie nicht, was Sie denken. Sie warnen vor kognitiven Verzerrungen, denn der Homo sapiens ist eben manchmal nicht ganz so sapiens, wie Sie schreiben. Was sind denn so typische Trugschlüsse, denen wir im Alltag aufsetzen?
Naja, zum Beispiel, Sie haben es ja auch erwähnt, also ich bin Inhaber der Bahncard 100 und fahre sehr viel Bahn. Die kommt tatsächlich sehr oft zu spät und manchmal fallen auch ganze Züge aus. Aber wenn man sich mal die Fakten anguckt, ist es ja auch so, dass noch niemals in der Geschichte so viele Menschen dieses System benutzt haben. Und im Vergleich zu Auto oder Flugzeug schneidet die Bahn übrigens gar nicht so schlecht ab. Ein durchschnittlicher deutscher Autopendler steht eine ganze Woche pro Jahr im Stau. Nur redet darüber kaum jemand, weil man ja selber als Autofahrer im Stau Teil des Stauproblems ist. Wenn man in der Bahn sitzt, ist es aber ganz einfach zu sagen, ja, die Bahn, die kriegt's ja nicht auf die Reihe. Also das ist so ein typisches Ding und dann sagt man, versucht man seine Familie anzurufen und zu sagen, ich komme zu spät zum Abendessen und dann hat man kein Handyempfang und dann hat man spätestens das Gefühl, in Deutschland geht alles den Bach runter. Dass das Handy nur deshalb nicht geht, weil die Bahn lange Scheiben verbaut hat, die Handystrahlen abblocken. Zum Glück haben sie damit jetzt endlich aufgehört. Und dass die Bahn im Vergleich mit anderen Verkehrsträgern gar nicht so schlecht ist. Das wollen wir nicht wissen. Wir gehen dann nach Hause und erzählen bei der Familie, ja, die Bahn hat's wieder alles verbockt. Und dann wird so eine individuelle Erfahrung, wenn das viele Leute, und es steigen ja Millionen Menschen jeden Tag in irgendwie Schienenfahrzeuge ein, erzählen das, dann wird daraus eine kollektive Erzählung. Die Bahn kann es nicht, ist dann das kollektive Narrativ. Und daraus wird dann, Deutschland geht den Bach runter. Aber wenn man sich die Zahlen anguckt, ist Deutschland immer noch ein hochfunktionales und wunderbares Land.
Und wenn man das dann auch noch mit anderen Ländern und vielleicht mit den falschen Referenzwerten vergleicht, wird es noch schlimmer, wenn man zum Beispiel sagt, ja, in Frankreich kommen die Züge pünktlich.
Ja, der TGV kommt pünktlich, aber der ist auch auf ein extra Schienennetz gesetzt worden. Versuchen Sie mal in Frankreich mit einer Regionalbahn aufs Dorf rauszufahren. Na, viel Spaß.
Aber trotzdem, man zieht diese Vergleiche und es sind eben falsche Vergleiche, ne? Weil man darf diese beiden Bahnsysteme einfach nicht miteinander vergleichen, weil die Voraussetzungen komplett andere sind.
Genau, in der Schweiz wird pro Bahnkilometer ein Vielfaches an Geld investiert. Also so viele Milliarden, das würden wir gar nicht aufwenden wollen für unsere Bahn. Wenn man das nicht will, dann kann man sich auch nachher nicht beschweren, dass es nicht so gut funktioniert wie in der Schweiz. Also das sind alles so kleine gedankliche Fehlblitze, mit denen wir leben müssen, die aber leider unser Meinungsbild prägen. Und dann darf man ja nicht vergessen, gerade die Bahn, also so eine Gesellschaft hat so Triggerpunkte, die jeder fühlt und die zu diesen kollektiven Narrativen werden, wie zum Beispiel die zu spät kommende Bahn und die bröckelnden Autobahnbrücken. Daraus entsteht eben dieses Gefühl, dass das Land kaputt gehen würde. Das sind einige Triggerpunkte, die sich schlimm anfühlen, aber für das Land insgesamt gar nicht so alleinstehend dafür verantwortlich sind, wenn irgendwas nicht gut läuft. Die sind gar nicht so wichtig, wie wir sie fühlen. Aber diese Triggerpunkte sind trotzdem ganz wichtig. Und wenn die Politik clever wäre, würde sie die zuerst reparieren, bevor sie sich um andere Themen kümmert? Denn dann würde psychologisch betrachtet sofort das Gefühl entstehen, ah ja, läuft wieder bei uns. Selbst wenn es gar nicht viel besser geworden ist. Also man kann damit ja auch im positiven Sinne spielen mit dieser Mechanik.
Es gibt noch mehr Fehler, Verzerrungen in unserem Denken, die bei uns eben einfach passieren. Und die zu diesem Eindruck führen, dass nichts mehr geht. Zum Beispiel auffällige, seltene Ereignisse erscheinen uns überproportional wichtig. Haben Sie da mal Beispiele dafür?
Ja, zum Beispiel, Sie sitzen, bleiben wir mal bei der Bahn, weil das so eine schöne Alltagserfahrung ist und ich die auch ständig mache. Also das Buch, über das wir reden, das hätte ich zum Beispiel niemals fertig gekriegt vor der Deadline, wenn die Bahn nicht so viele Verspätungen gehabt hätte. Ich habe das meiste in der Bahn geschrieben. Also vielen Dank für die Verspätung an der Stelle. Aber selbst wenn eine Fahrt super läuft, also man fährt mit 300 Sachen durchs Land, der ICE surrt dahin, der Cappuccino wird serviert und ist heiß und alles ist super. Wenn 99% der Fahrt super ist und man bleibt eine Minute vorm Bahnhof auf dem Gleis stehen und handelt sich eine Verspätung ein, dann geht man nachher nach Hause und sagt, ja, die Bahn hat es wieder total verbockt. Also das sind so diese psychologischen Sachen, wenn das Ende schlecht war oder es in der Mitte einen schlechten Höhepunkt gegeben hat, dann ist das das, was unsere Erinnerung und unser Bewusstsein prägt. Und so nehmen wir diese Welt ständig verzerrt wahr. Das ist ja auch nicht schlimm und es ist ja manchmal sogar auch ganz lustig. Also zum Beispiel, dass es weltweit das Phänomen gibt, dass Menschen sich selbst überschätzen. Also vor allen Dingen Männer. Männer schätzen sich im Durchschnitt 5 Punkte beim Intelligenzquotienten zu hoch ein. Und noch lustiger ist es, dass die Wissenschaft festgestellt hat, je männlicher ein Mann auftritt, also je mehr Höhlenmensch er noch in seinem Verhalten hat, desto größer ist die Diskrepanz zwischen seiner tatsächlichen Intelligenz und seiner gefühlten. Das ist der berühmte Dunning-Kruger-Effekt, der eben darauf basiert, auf diesem Paradox, dass man ja klug sein müsste, um zu beurteilen, wie gut man in etwas ist. Also man kann, wenn man dumm ist, seine eigene Dummheit nicht erkennen, weil man für das Erkennen klug sein müsste. Das ist Dunning-Kruger. Und das führt dazu, dass manchmal ein bisschen unbegabte Menschen ganz besonders selbstbewusst sind. Man kann damit sogar Präsident werden.
Genau. Aber es ist natürlich insofern bitter, weil Sie sagen, im Prinzip müssen wir einfach mal damit anfangen, uns klar zu machen, wir unterliegen von der Evolution her bestimmten Verzerrungen,
Limitierungen.
Und deshalb hilft es eben, uns das klar zu machen, um nicht alles für wahrzunehmen, was wir selbst denken. Dazu bedarf es aber einer bestimmten Intelligenz, ne?
Ja, und vor allen Dingen der Bereitschaft zum Selbstzweifel. Das ist vielleicht ein ganz guter Weg raus aus diesem Irrgarten. Also Selbstzweifel und Neugier, das sind so zwei Superpower-Waffen, die Menschheit hat. Also wenn man nicht immer meint, nur weil man etwas fühlt als richtig oder falsch, dass man tatsächlich Recht hat und anderen auch gleich über den Mund fährt, wenn die mal andere Meinung hat. Also so ein bisschen Bescheidenheit beim Verkünden der eigenen Meinung ist schon ein erster guter Schritt, um das Problem zu lösen.
Jetzt wird ja die Tatsache, dass wir Wahrheiten eher fühlen, als tatsächlich auf die Statistiken zu gucken, von Populisten natürlich auch gerne ausgenutzt. Haben Sie da mal Beispiele für?
Naja, das ist natürlich immer so. Also wenn Sie sagen, die Wölfe fressen unsere Kinder oder so, wenn wir keine Flüchtlinge mehr in unser Land lassen, lösen sich alle Probleme von Arbeitslosigkeit und Kriminalität in Luft auf, dann ist das natürlich ein Beispiel für so populistische Erzählungen, die überhaupt keine Substanz haben. Aber so funktionieren Erzählungen halt immer. Und das Bedauerliche ist, man kann sie ja auch ins Gute verkehren. Also vielleicht fängt man mal ein bisschen grundsätzlicher an. Wenn man sich in unserer Welt umschaut, dann stehen überall Kirchen. Hat man zuerst die Kirchen gebaut und sich dann eine Religion dazu erfunden? Natürlich nicht. Es war andersrum. Es gab zuerst ein Narrativ und dieses Narrativ hat dann die Welt verändert. Und wenn man sich die menschliche Geschichte anguckt, war das eigentlich immer so. Jesus, Buddha, Gandhi, was immer es war. Es gab immer zuerst die Geschichte und dann hat sich die Realität verändert. Man kann das leider auch ins Negative verkehren. Hitler, Pol Pot, Stalin. Also auch da war erst die Erzählung da und dann die Menschheitskatastrophe. Und wenn man sich mal klar gemacht hat, dass Menschen also nicht Fakten folgen, sondern Geschichten, dann ist es doch die Aufgabe der anständigen Menschen, Geschichten zu erzählen, die in die richtige Richtung weisen und die narrative Lufthoheit nicht Populisten zu überlassen, die vielleicht aus Eigennutz handeln, aber ganz bestimmt nicht das Gute fürs Gemeinwohl im Sinn haben. Also es ist die Macht der Narrative, um die wir uns kümmern müssen.
Das Problem ist nur, dass die heutigen sozialen Medien, zum Beispiel TikTok, vor allen Dingen Narrative fördern, die simpel sind, ja, und die sich sehr zuspitzen lassen in den Aussagen. Und das ist natürlich dann für Populisten leichter, solche Erzählungen zu erzählen.
Ja, aber auch das Gute lässt sich ja mit Populismus würzen. Also wenn Sie mal an, zumindest aus der jüngeren Geschichte, an Leute wie John F. Kennedy oder Winston Churchill zurückdenken. Ich erinnere mich immer noch gern an die, habe ich jetzt nicht selbst erlebt, aber ich habe sie 100-mal nachgehört und nachgelesen, John F. Kennedys Moon Speech, also die Rede, als er ankündigte, wir werden noch in diesem Jahrzehnt einen Menschen auf den Mond bringen, was übrigens technisch überhaupt nicht gesichert war. Das war ein großes Risiko. Diese Rede ist toll, aber sie hat einen Höhepunkt. Und das hat aus einem Wettbewerb, aus einem technologischen Rüstwettbewerb, was die Mondlandung ja auch war mit Blick auf die Sowjetunion, ein nationales Abenteuer gemacht. Und das war dieser eine Satz in der Mitte, wir werden einen Mann zum Mond bringen und wir tun das nicht, weil es einfach ist, sondern weil es schwierig ist. Und das hat die Menschen angespornt, das hat sie mitgenommen. Und das wurde erst zu einem nationalen Abenteuer für die Amerikaner und dann für die gesamte freie westliche Welt. Alle wollten das plötzlich und alle fieberten mit. Und so kann man Erzählungen machen. Winston Churchill mit seiner Blutschweiß-Tränenrede. Man muss ehrlich mit den Menschen reden. Wir haben im Moment ja ein wenig das Problem, nein, wir haben das Problem ganz stark. Warum dieser Euphemismus? Dass unsere Politikerinnen und Politiker Reden halten und uns Versprechungen machen, von denen sie selber wissen, dass sie die nicht halten können. Weil sie offenbar davon überzeugt ist, dass man uns die harte, unangenehme Wahrheit nicht zumuten kann, weil man dann sofort abgewählt wird. Das ist doch nicht ganz falsch, diese Angst. Aber wenn man sich auf die großen, erfolgreichen demokratischen Politiker und Politikerinnen konzentriert, dann sieht man, wenn man sich ein bisschen Mühe gibt, dann geht das schon auch.
Wenn Friedrich Merz Sie jetzt anrufen und fragen würde, Herr Steffens, geben Sie mir mal einen heißen Tipp, was kann ich gegen den Vertrauensverlust in die Demokratie tun? Was würden Sie ihm empfehlen?
Da würde ich sagen, nichts versprechen, was man nicht halten kann und nichts schönreden, was nicht schön ist. Also wenn wir Rentendebatten führen, Energiedebatten oder die wirtschaftlichen Umbaukosten, die wir vor uns haben, ich glaube, dass die meisten Menschen einfach vernünftig und klug genug sind, um zu verstehen, wenn man etwas erreichen will, dann muss man sich vorher auch ein bisschen anstrengen. Ich meine damit nicht länger oder härter arbeiten oder weniger Urlaub oder sowas, aber dass es nicht ohne Opfer und ohne Verlust geht. Menschen sind bereit, etwas zu tun. Ich meine, jeder, der Sport treibt, weiß, bevor ich meine Zeit beim Laufen verbessern kann, muss ich ein paar Mal trainieren. Das ist ja nichts, was wir Menschen nicht verstehen würden oder wozu wir nicht bereit wären. Aber was wir dringend brauchen, sind Leute, die uns ernst nehmen und ehrlich mit uns sprechen und nicht so tun, als seien wir etwas minder bemittelte Kinder, denen man die harte Wahrheit nicht zumuten kann. Ich glaube, das ist auch das, was vielen und mir auch ziemlich auf die Nerven geht.
Trotzdem sind wir ja aktuell in einer Situation, die ja vor 10, vor 20 Jahren so noch nicht gab. Ja, wir haben die sozialen Medien, die bestimmte populistische Sprechweisen halt schon sehr intensiv transportieren. Wir haben künstliche Intelligenz, durch die es zusätzliche Fälschungsmöglichkeiten gibt, durch die es für Menschen sehr schwer zu durchschauen ist, was echt und was gefaked ist. Für wie gefährlich halten Sie das?
Das ist sehr gefährlich, aber es bietet eben auch die Chance, diese Technologien und diese sozialen Medien auch für das Gute zu nutzen. Zum Beispiel, damit kenne ich mich als besonders gut aus, für Umwelterzählungen. Und das ist natürlich auch sehr erfolgreich, wenn Sie mal bei Instagram unterwegs sind, wie viele Menschen sich dort engagieren, Geschichten aus der Natur erzählen und versuchen, sich da zu engagieren. Ich bin mir nicht sicher, ich kenne keine wissenschaftliche Studie, die wirklich sagt, dass es mehr negative Nachrichten gibt. Es ist nur hier wieder das Phänomen, dass skandalisierende Nachrichten vielleicht höhere Zugriffszahlen haben und wir dann in unseren klassischen Medien auch mehr darüber reden. Aber die Welt ist tatsächlich nicht so schlecht, wie wir glauben und wir sind nicht verloren.
Trotzdem ist es ja mal interessant, in die Geschichte zu schauen, weil wir hatten die Situation ja schon mal, dass es neue Medien gab, den Buchdruck, dass es ja eine Verunsicherung in der Gesellschaft gab, wie heute auch. Sie bringen in Ihrem Buch das Beispiel mit dem Hexenhammer.
Ja, das ist sehr interessant. Übrigens gab es auch damals einen Klimawandel. Allerdings ist es da nicht wärmer geworden, sondern die kleine Eiszeit hat begonnen. Und das hat zu Missernten geführt, das hat zu mehr Not geführt. Not führt zu sozialer Verunsicherung. Dieses Gefühl kennen wir heute auch sehr gut, auch wenn wir nicht Not leiden, sondern nur Verschlechterung. Wir sprachen bereits darüber. Und in diesem Moment der sozialen Verunsicherung ist der Buchdruck entstanden als das erste wahre Massenmedium. Und dann hat ein Mönch namens Kramer ein Buch geschrieben, das heißt Der Hexenhammer. Und dieses Buch hat sich für damalige Verhältnisse mit hoher Auflage schnell verbreitet. Und da stand so viel Unsinn drin. Der Mann war offenbar ein krankhafter Frauenhasser. Also das war wirklich psychopathisch. In diesem Buch stand so viel Unsinn, dass Adel und Klerus das eigentlich gar nicht so ernst genommen haben. Also man darf das nicht falsch verstehen. Die Hexenverfolgung hatte eigentlich ihre Initialzündung nicht in der Obrigkeit, auch nicht in der Elite der katholischen Kirche, sondern das war mehr ein Druck von unten. Es gibt viele Beispiele, dass Bürger aus deutschen Städten den Adel und den Klerus aufgefordert haben, jetzt macht doch endlich mal was gegen die Hexen. Und zwar, weil sie durch diesen Hexenhammer eben indoktriniert waren. Also das Phänomen ist sehr vergleichbar mit dem, was wir heute mit TikTok zum Beispiel erleben, dass ein neues Massenmedium in der Gesellschaft einen Druck erzeugt und dieser Druck von unten auf die Eliten wirkt und die Eliten dann ihre eigenen Prinzipien drohen aufzugeben. Das ist bei uns zum Glück noch nicht passiert, aber das kann passieren. Und das ist die Analogie zu damals und wozu die Hexenverfolgung geführt hat, zehntausende Tote und eine völlig fanatisierte Bevölkerung, das ist etwas, das hätte heute wahrscheinlich noch viel schlimmere Folgen. Aber die Mechanik, die da drin steckt, die ist nicht gleich, aber eben doch vergleichbar.
Also der Blick in die Geschichte lohnt sich auf jeden Fall.
Naja, immer. Und vor allen Dingen auch natürlich auch immer der Blick in die Naturwissenschaft, weil die Naturwissenschaft schon die guten Methoden hat. Wir haben vorhin über die Struktur des Gehirns und warum es so geworden ist, wie es ist und warum wir so denken, wie wir denken. Dieser Blick hilft immer sehr, um zu versuchen, diese Bias, also diese Verzerrungen im eigenen Denken so ein bisschen zu korrigieren. Da ist ja niemand gefeit. Sie nicht, ich nicht, keiner auf der Welt ist davor gefeit, aber das Gute ist, durch unsere Intelligenz und durch unsere soziale Kooperation innerhalb der Menschheit können wir diese Fehler korrigieren und das ist eben die eigentliche Superpower und deshalb werden wir auch nicht aussterben, sondern so wie wir es bisher immer hinbekommen haben, alle großen Probleme irgendwann lösen. Wir werden dann neue haben, die sich genauso schlimm anfühlen, aber untergehen werden wir auf absehbare Zeit sicher nicht.
Ozonloch ist ein gutes Beispiel, was auch gelöst wurde.
Diese Geschichte ist so lustig, weil sie zwei grüne Ökohelden, also zwei super Ökohelden hervorgebracht hat, mit denen man niemals gerechnet hätte. Und die beiden waren halt Margaret Thatcher und Ronald Reagan. Das ist total verrückt. Nochmal kurz zur Erinnerung. 80er Jahre, NASA-Forscher haben über der Antarktis entdeckt, dass sich die Ozonschicht in der Atmosphäre ausdünnt. Blöde Sache das, weil dann die sehr, sehr schädlichen UV-Strahlen aus dem Weltraum auf die Erde knallen können und die zerschießen unser Erbgut, unsere DNA, und zwar nicht nur die von Menschen, sondern auch die von Tieren und Pflanzen. Das heißt, wir standen, es ist keine Übertreibung, wir standen damals wirklich am Rande des Weltuntergangs. Aber die Wissenschaft hat das Problem rechtzeitig erkannt und dann ist etwas wirklich Verrücktes passiert. Die Wissenschaft hat gewarnt und die Politik hat zugehört und Lösungen angeboten. Und ausgerechnet Margaret Thatcher, die eiserne Lady, die sonst für so mitleidlosen Markt eigentlich stand, und Ronald Reagan, der zwar ein sehr charismatischer Mann war, aber jetzt nicht durch, ich sag mal so, der war intellektuell eher unauffällig, aber ausgerechnet die beiden haben es geschafft, das Ruder rumzureißen. Warum? Margaret Thatcher war eine Chemikerin von ihrer Ausbildung her, also eine wirklich gut ausgebildete Frau, die hat sofort begriffen, was die Wissenschaft ihr da erzählt. Und Ronald Reagan war jemand, der mit Nancy zusammen gerne in Kalifornien auf dem Pferd unterwegs war, auf seiner Ranch. Und die hatten beide Hautkrebs. Also Ronald Reagan hatte ein Karzinom auf der Nase. Der hat also die Einwirkung der Sonnenstrahlung am eigenen Leib gefühlt. Was ich sagen will, die eine hat es verstanden, der andere hat es gefühlt und zusammen haben sie dann dafür gesorgt, dass die Fluorchlor-Kohlenwasserstoffe, also die FCKW, die dafür verantwortlich waren, nach und nach verboten wurden. Und die aktuelle Nachricht aus der Naturwissenschaft ist, das Ozonloch schließt sich, es ist schon fast verschwunden, die Welt ist gerettet.
Jetzt haben wir aktuell die Situation, dass nur noch 54% der Deutschen der Wissenschaft vertrauen. Das war vielleicht damals anders.
Ja, das ist sehr bedauerlich. Das ist wirklich bedauerlich. Dabei ist die Wissenschaft in der gesamten Geschichte der Menschheit, die moderne Naturwissenschaft, das zuverlässigste Vorhersagetool, das wir haben. Probieren Sie es einfach mal selbst aus. Nehmen Sie den Kugelschreiber, der wahrscheinlich vor Ihnen auf dem Schreibtisch liegt, in die Hand und lassen ihn los. Sie wissen vorher schon, Sie wissen, der fällt runter. Und wenn Sie das 1 Milliarde Mal wiederholen, wissen Sie jedes Mal vorher, der wird runterfallen. Weil die Schwerkraft, das Naturgesetz der Schwerkraft von der Physik, uns eine Vorhersagesicherheit gibt. Wir können das Gleiche tun beim Klimawandel, beim Artensterben. Die Wissenschaft hat uns diese Tools gegeben. Und das ist unglaublich großartig und sehr, sehr zuverlässig. Ich möchte mal daran erinnern, früher hat man den Vogelflug beobachtet oder Schafe geschlachtet und versucht, die Zukunft aus den Gedärmen herauszulesen. Also das ist wirklich Quatsch, da können wir nicht hin. Wir hatten noch nie ein so gutes Tool wie die moderne Wissenschaft. Macht sie ab und zu Fehler? Ja. Kann sie schon alle Fragen beantworten? Natürlich nicht. Und ist dieser Prozess manchmal quälend langsam? Ja, klar ist da das. Aber trotzdem ist es einfach das allerbeste Werkzeug, das die Menschheit jemals in der Hand hatte, um die eigene Zukunft zu gestalten. Und dass wir ausgerechnet durch Demagogen und Populisten und eben auch ein bisschen durch den Generalisations-Bias, also Generalization-Bias, diese Verzerrung, dass wenn einmal eine Sache schief geht, wir gleich ein ganzes System in Frage stellen, diese Faktoren zusammen, die Wissenschaft so ein bisschen in Misskredit gebracht haben, das ist ein wirklich besorgniserregender und trauriger Vorgang.
Was wir auch tun sollten, außer uns auf die Wissenschaft zu besinnen und auf die Fakten, ist die vielleicht aus dem Politischen rauszuholen, oder? Also, dass nicht klar ist, Klimawandel, wenn ich versuche dagegen zu kämpfen, dann bin ich automatisch grün.
Ja, das ist ein Irrsinn, den ich nie verstanden habe. Jetzt bin ich Mitte 50 und alt genug, mich noch an den wirklich historischen Fehler der Konservativen zu erinnern. Die waren ja mal im Umweltschutz vorne mit dabei, aber haben dann dieses Thema komplett einer neu entstehenden Partei überlassen, die das für sich quasi monopolisieren konnte. Das ist natürlich Irrsinn. Denn wenn Sie nochmal an den Kugelschreiber denken, den Sie gerade haben fallen lassen, wenn ich Ihnen jetzt die Frage dazu stelle, diese Schwerkraft, die Sie da am Werk sehen, ist die politisch eher links oder eher rechts?
Das ist natürlich Quatsch, ne?
Dann ist das eine totale Quatschfrage. Und genauso, wir wissen ja, welche Moleküle in der Atmosphäre für den Klimawandel verantwortlich sind. Und die Wissenschaft kann auch genau nachweisen, welche anthropogen, also menschengemacht sind, und welche natürlichen Ursprungs sind. Wir wissen das genauso sicher wie bei der Schwerkraft. Man kann das nicht in Frage stellen. Das ist total irrsinnig, sowas in Frage zu stellen. Dann könnte man ja auch behaupten, die Erde sei eine Scheibe und keine Kugel.
Gibt sowas ja Leute, die das tun.
Ja, ich war sogar mal auf dem Kongress der Flacherdler in den USA. Klar, das sind so lustige Randerscheinungen der menschlichen Gesellschaft, aber das können wir ja unmöglich zur Grundlage von ernsthaften Entscheidungen machen. Also man kann sowas wie Klimawandel nicht parteipolitisch behandeln. Und dass das immer noch so gemacht wird und dass Klimaschutzmaßnahmen sofort in ein politisches Lager geschoben werden und man deshalb dann dagegen ist, weil man selbst ja vielleicht konservativ ist, das ist so blöd, dass ich es kaum ertragen kann.
Und das häufigste Argument, das dann genannt wird, ist, das schadet der Wirtschaft.
Ja, das ist sehr interessant, aber ich habe mal beim Vortrag in einer Grundschule, hat sich ein kleines Kind gemeldet und gesagt, aber ein kaputter Planet ist doch auch nicht gut für die Wirtschaft. Also wer die großen naturwissenschaftlichen Zusammenhänge vielleicht nicht versteht, der kann das darauf runterbrechen. Also ohne Luft zum Atmen, ohne ausreichend Trinkwasser, ohne Nahrung für die Menschen, die in unseren Fabriken arbeiten, machen alle ökonomischen Konzepte überhaupt keinen Sinn. Und diese Aufteilung, das ist Ökologie und das ist Ökonomie, ist total sinnlos. Das ist so, als würde man sich beim Auto nur um den Motor kümmern, aber nicht um die Reifen. Wir brauchen beides, um uns nach vorne bewegen zu können. Das ist untrennbar miteinander verbunden. Und wir dürfen ja auch nicht die Kosten vergessen, die durch Umweltzerstörung entstehen. Ich war mal in München auf einer Konferenz von großen Versicherungskonzernen, also Rückversicherungen. Das sind die am Ende die großen Schäden, zum Beispiel bei der Ahrtalflut, bei Naturkatastrophen, Wirbelstürmen bezahlen müssen. Also nachdem ich den Fachleuten aus der Versicherungsbranche dazugehört habe, musste ich nachher erstmal 2 Weißbier trinken, um wieder lächeln zu können. Wir können uns Umweltzerstörung auf Dauer ökonomisch gar nicht leisten.
Und diese Behauptung, das schadet der Wirtschaft, die wurde in der Geschichte ja schon öfters genommen, um Reformen abzuwehren. Sie haben da das Beispiel im Buch der Sklaverei, fand ich auch sehr spannend.
Ja, ich habe mich kaum getraut, das aufzuschreiben, weil das auf den ersten Blick natürlich hanebüchen wird. Aber da muss man ein bisschen ausholen, also die Sklaverei. ist so alt wie die menschliche Zivilisation. Es hat im Grunde vom Beginn der Zivilisation, der modernen Zivilisation, also Landwirtschaften, also was sagen wir mal 12.000 Jahre, hat es Sklaverei gegeben im alten Rom, im alten Griechenland, in Mesopotamien, bei den Ägyptern. Im Mittelalter war es dann die Leibeigenschaft und dann in der nicht so lange her seienden Zeit der Verschleppung von fast 12 Millionen Schwarzafrikanern nach Nordamerika und in andere Regionen, um auf Plantagen zu arbeiten. Also Sklaverei war immer dabei. Und die wenigen, die mal aufbegehrt haben und gesagt haben, es ist vielleicht keine gute Idee, Menschen zu versklaven, da wurde dann immer gesagt, ja, aber wenn wir das abschaffen, schwächt das unseren Wirtschaftsstandort. Wir sind dann nicht mehr konkurrenzfähig. Und wie soll eine Gesellschaft überhaupt funktionieren? Und außerdem haben wir das schon immer so gemacht und das ist doch ganz natürlich, dass es so ist. Also diese Argumente kommen einem ziemlich bekannt vor.
Auf jeden Fall.
Ja, und das hat sich erst geändert, als Menschen ein Narrativ entwickelt haben, dass das ausgehebelt hat. Also das waren vor allen Dingen dann, in Großbritannien war das eine große Bewegung, der Antisklaverei-Bewegung, die Erzählung dem entgegengesetzt haben, aber wir Menschen sind alle gleich. Und deshalb geht das nicht. Also die haben damit das ökonomische Argument ausgehebelt, indem sie gesagt haben, selbst wenn es so wäre, darfst du das nicht, weil wir Menschen alle gleich sind. Und die konnten sich auf den christlichen Glauben berufen. Das war ein wichtiger Hebel, um damals die Sklaverei zu besiegen, aber eben auch ein neues Narrativ. Und das war wahrscheinlich die größte soziale Revolution in der gesamten Menschheitsgeschichte, dass man nach über 10.000 Jahren, in der man das ganz natürlich gefunden hat, die Sklaverei abgeschafft hat. Und ist die Welt seither besser oder schlechter geworden? Die Frage beantwortet sich von selbst. Übrigens, das Gleiche gilt für die Gleichberechtigung der Frau, die Demokratie, das allgemeine Wahlrecht, die Gleichberechtigung von Menschen, die sexuell eine andere Orientierung haben. Also all diese Dinge waren zuerst total verrückte Ideen von Einzelnen, haben dann, weil die Erzählung einfach überzeugend war, viele mitgenommen und dann hat sich die Welt verändert.
Und da braucht es natürlich Menschen, die das in die Hand nehmen. Es braucht moralischen Mut. Ein großes Beispiel von Ihnen persönlich, ein großes Vorbild von Ihnen persönlich ist der Ernest Shackleton. Über den schreiben Sie auch im Buch. Das war ein legendärer Antarktisforscher, der mit seiner Mannschaft in der Antarktis liegen geblieben ist, mit seinem Schiff. Das Schiff wurde zerstört. Das war 1915. Und die Männer, die Mannschaft hatte eigentlich gar keine Chance zu überleben und auch um Hilfe zu rufen. Wie hat er es geschafft, da rauszukommen?
Mit monumentalem Pragmatismus. Also mit einem Satz, der ungefähr so lautet, ich paraphrasiere das mal eben, Probleme sind auch nur Dinge, die man bewältigen muss. Also mit einer so gelassenen Haltung und mit der Priorisierung. Also nicht immer ideologisch über das, was morgen, übermorgen oder übermorgen sein könnte, reden und streiten, sondern einfach ein Problem, so wie es auftaucht, bestmöglich lösen und sich dann dem nächsten zuwenden. Also zu priorisieren. Das klingt total banal, ist es aber nicht. Wirklich zu erkennen, welche Probleme sind jetzt für uns gerade die entscheidenden und wir kümmern uns jetzt erstmal nur darum und wenn das gelöst ist, das nächste, das ist auch wichtig. Und dann hat er den schönen Satz gesagt, dass Optimismus moralischer Mut ist. Und das sehe ich ganz genauso, denn Pessimisten sind nicht hilfreich für den Fortgang der Gesellschaft. Ein Pessimist durchdenkt ja im Grunde nur den halben Prozess. Also er analysiert zwar das Problem, aber dann hört er auf. Er kümmert sich nicht um die Lösung. Und man muss sich ja immer wieder klar machen, wenn ich in einer Krise stecke und aufgebe, dann habe ich verloren. Ich bin Fan vom FC St. Pauli aus Hamburg, wir verlieren ständig. Aber wenn der Trainer schon in der Kabine vor dem Anpfiff zum Spiel sagen würde, wir sind schlecht, wir haben keine Chance, ihr Tore schießen, das wird doch nie was, die Bayern sind viel besser, dann würde diese Mannschaft wirklich niemals gewinnen. Man hat immer eine Chance, aber man hat keine Chance, wenn man es nicht versucht. Und genau das ist Optimismus.
Wie würden Sie denn priorisieren, wenn Sie jetzt kurz mal Kanzler von Deutschland wären? Welche
ja,
Projekte würden Sie zuerst angehen?
Gott bewahre, weil aktive Politik bedeuten würde, dass man in eine Partei eintreten muss. Wenn man in eine Partei eintritt, dann kann man ja nicht mehr ganz frei sagen und denken, was man möchte, sondern muss ein bisschen im Sinne der Partei handeln. Und ich glaube, da bin ich der Falsche. Aber
nur Sie mal sind jetzt mal als Unparteiischer zum Kanzler gewählt.
Ja, ja. Okay. Der unparteiische Kanzler würde erstmal gucken, was sind eigentlich unsere größten Probleme? Sagen wir mal zum Weltpräsidenten, damit dieses Gedankenmodell auch wirklich Spaß macht. Denn das größte Problem der Menschheit ist tatsächlich zurzeit die Erhaltung der Lebensgrundlagen. Ich weiß, das fühlt sich nicht so an. Wir sind mit Ukraine-Krieg, mit Trump und vielen anderen Themen gerade beschäftigt. Aber nochmal, Wenn man nichts zum Atmen, zum Trinken und zum Essen hat, sind alle anderen Probleme vollständig irrelevant. Also wir müssen als erstes unsere Lebensgrundlagen sichern. Und da gibt es genau zwei Wege, das zu tun. Und das ist einmal die Energiewende und das ist zum Zweiten die Ernährungswende. Damit meine ich nicht, dass wir andere Dinge essen müssen, sondern dass wir die Art und Weise, wie wir Lebensmittel produzieren, verändern müssen. Warum sage ich das? In der Wissenschaft ist schon lange bekannt, dass die Nahrungsproduktion eigentlich das größte ökologische Thema von allen ist. Wir können ja nicht auf Nahrung verzichten, also Verzicht ist hier nicht die Lösung, aber man kann alles anders produzieren, mit moderneren, nachhaltigeren Methoden. Auch Rindfleisch lässt sich anders produzieren. Man kann sogar Rinderhaltung zu einem Beitrag zum Klimaschutz machen. All das ist wissenschaftlich, technisch belegt, das ist alles möglich. Das wären die ersten beiden Dinge, damit wir erstmal als Menschheit wissen, okay, wir sterben nicht aus. Und das fände ich schon mal ganz beruhigend als ersten Schritt. Und wenn man das erledigt hat, dann kann man sich all diesen anderen Themen, über die wir so aufgeregt diskutieren, zuwenden. Und man kann vielleicht als Analogie sagen, die Lebensgrundlagen, die sind so ein großes Thema. Also vielleicht ein Vergleich. Wenn Sie morgen zum Arzt gehen und der Arzt sagt Ihnen, gibt Ihnen eine Diagnose, dass Sie eine potenziell tödliche Krankheit haben, dann ist das natürlich eine schreckliche Nachricht. Aber wenn Sie dann aus der Arztpraxis rausgehen und überlegen, ich habe vielleicht jetzt noch 5 Jahre oder 10, ich bräuchte schon viel Glück, um noch älter zu werden, dann müssen Sie beim Überqueren der Straße trotzdem noch links und rechts gucken, weil Sie sonst von einem Bus überfahren werden. Der Bus, das sind die aktuellen Probleme, die muss man immer beachten. Aber auch wenn man immer nach links und rechts guckt auf der Straße, muss man sich ja um die Diagnose kümmern irgendwann mal, die man von dem Arzt bekommen hat. Also wir müssen uns um die langfristigen Probleme gleichzeitig kümmern mit den kurzfristigen. Das ist etwas, was uns sehr, sehr schwer fällt. Wir denken immer, das Kurzfristige ist bewältigt und dann wird alles gut.
Und was wir natürlich auch gerne denken ist, was kann ich als Einzelner bewirken? Wenn ich, keine Ahnung, weniger Fleisch esse oder nicht so oft in Urlaub fliege, was ändert das? Gar nichts.
Nee, das ändert gar nichts. Ich kenne dieses Gefühl der Verzweiflung und der Machtlosigkeit. Und ich kenne dieses Gefühl selber auch sehr gut, gerade weil ich mich seit über 30 Jahren mit Umwelt, Naturwissenschaft beschäftige. Ist mir das natürlich sehr geläufig, dieses Gefühl, ich muss im Keller eine Energiesparlampe reindrehen und dann komme ich nach oben, mache das Radio an und höre die Meldung, dass in China wieder ein Kohlekraftwerk ans Netz gegangen ist. Dann hat man natürlich das Gefühl, das bringt doch alles nichts, was ich hier tue. Was stimmt ist, keiner von uns kann alleine die Welt retten. Aber die gute Nachricht ist, das muss ja auch niemand. Also man kann die Welt ja auf zwei Arten sehen. Man kann sagen, ich bin nur einer von 8 Milliarden und deshalb völlig machtlos. Man kann aber auch sagen, ich bin einer von 8 Milliarden und zusammen können wir alles verändern. Und meine Frau hat vor ein paar Monaten, weil ich sie mit diesen Themen und dem Buchschreiben immer behelligt habe und ihr die Kapitel vorgelesen habe, hat sie irgendwann angefangen, jeden Tag ein Stück Müll aufzusammeln. Und ich mache das jetzt auch schon eine ganze Weile. Jeden Tag ein Stück. Kann ich damit die Plastikflut in den Meeren stoppen oder die Vermüllung unserer Wälder? Natürlich nicht. Ich kann damit mathematisch betrachtet fast nichts ausrichten. Aber seit ich das tue, habe ich nicht mehr das Gefühl, ich bin machtlos. Ich kann ja immer entscheiden, egal wie groß mein Einfluss auf die Welt ist, ich bin immer so frei zu entscheiden, wer ich denn in dieser Welt sein will und woran ich mitwirken will. Und das ist ein befreiendes, herrliches Gefühl, weil niemand machtlos ist, wirklich niemand.
Was würden Sie denn uns als Konsumenten raten, was wir im Kleinen tun können, um die Welt ein Stück besser zu machen?
Also man darf erstmal, muss man mal ganz pragmatisch sein und darf nicht an persönlichem Ökoheldentum verzweifeln. Also wenn man jetzt versucht, der perfekte Mensch zu sein, der total ökologisch und anständig lebt, dann hat man ja auch irgendwann noch keine Lebensfreude mehr. Und das ist natürlich auch falsch. Also das muss immer langsam und mit Augenmaß passieren. Also so ein bisschen entspannt und locker sein, damit das nicht zu einer Ideologie wird. Das ist ganz wichtig. Ideologie ist immer doof. Die führt immer in den falschen Weg. Aber wenn man sich mal klar macht, wenn wir morgen früh aufstehen, und uns an den Frühstückstisch setzen, dann kommt der Kaffee vielleicht aus Afrika. Die Schokocreme, also die Schoko da drin, die kommt vielleicht aus Südamerika, das Pflanzenfett darin aus Indonesien, also das Palmfett, das Palmöl. Dann kommt vielleicht Sesam auf unserem Brötchen noch aus Kanada, die Schnittblumen kommen aus Äthiopien. Ich könnte jetzt endlos weiter aufzählen. Jedes Frühstück, das wir einnehmen, ist wie eine Sitzung der Vereinten Nationen. Wir haben da eine Stimme in dieser Vollversammlung und können abstimmen, wie diese ökologischen Prozesse, die wir anstoßen, laufen sollen. Es ist ja, bevor wir das Haus verlassen haben, haben wir nur durchs Frühstücken schon ökologische Kettenreaktionen angestoßen, die überall auf allen Kontinenten auf diesem Planeten irgendwelche Folgen haben. Jetzt kann man sagen, das ist ja schrecklich und davon gelähmt sein. Man kann aber auch sagen, wenn das so ist, habe ich ja total viel Einfluss. Und das ist meine Haltung dazu. Also wenn man so viel bewirkt, dann ist das doch eigentlich eine gute Nachricht, weil das heißt, man kann auch viel verändern. Und da muss dann jeder und jeder für sich selbst gucken, wo sind meine Stellschrauben, kann ich vielleicht meinen Konsum hier und da ein bisschen verbessern, ein bisschen nachhaltiger machen.
So jeder regionale jede so, Einkaufen zum Beispiel.
Zum Beispiel. Ne? Und ich will da gar keine Vorschriften machen, weil ich glaube, auch das falsch ist. Weil zentral ausgedachte Vorschriften, die für 84 Millionen Menschen in unserem Land passen sollen, das ist ein ziemlich unrealistisches Konzept. Wir wissen doch alle selbst am besten, was in meinem Leben geht. Also ich wohne zum Beispiel in einem kleinen oberbayerischen Dorf, zumindest ein Teil meines Lebens, mit den Kindern, die da zur Schule gehen. Und ich kriege die Jungs doch ohne Auto noch nicht mal zum Fußballtraining. Also weil das einfach nicht geht. Wir haben diese öffentlichen Verkehrsmittel nicht. Aber ich habe einen anderen Wohnsitz mitten in Hamburg und da brauche ich natürlich kein Auto. Und daran sieht man schon, man muss die Entscheidung an sein Leben anpassen. Und jeder Mensch ist intelligent genug, das für sich selbst zu entscheiden. Wir brauchen da keine Zentralmacht, die uns sagt, Autofahren ist doof oder Fleischessen ist doof. Also sowas sollte man auf gar keinen Fall machen, weil das zu sozialer Reaktanz führt. Wir werden nicht gerne bevormundet. Und wir mögen deshalb auch keine Klimakleber, die uns im Straßenverkehr dann irgendwie im Stau noch weiter nerven, weil sie denken, sie müssten uns jetzt einhämmern, dass wir etwas gegen den Klimawandel tun müssen. Wir müssen was tun, aber wir möchten das bitte selbst entscheiden und es soll keiner für uns tun.
Ich glaube, was wir alle tun können und was keinem schadet, ist einfach zu gucken, dass man nicht so viel Lebensmittel wegwirft. Also den kritischen Blick in den Kühlschrank, ne?
Ja, da sagen Sie was. Das wirkt so klein, das wirkt so banal, aber wir Deutschen werfen ungefähr 11 Millionen Tonnen essbare Lebensmittel weg. Und ich habe vorhin ja schon gesagt, die Ernährungswende wäre eigentlich der größte Schritt in eine sichere Zukunft für die Menschheit. Und 11 Millionen Tonnen Lebensmittel und der größte Teil davon wird übrigens von Privatpersonen weggeworfen. Nicht von den Supermärkten, nicht von der Industrie, nicht vom Handel, sondern tatsächlich von Ihnen, von mir, von uns allen. Und man kann diese Menge natürlich nicht auf Null bringen. Irgendwie läuft es immer mal doof. Aber man kann diese 11 Millionen Tonnen natürlich reduzieren. Vernünftige Einkaufszettel, ein bisschen bessere Planung. Die Sachen, die zuerst verbraucht werden, müssen im Kühlschrank nach vorne stellen. Pfeifen Sie bitte auf das Mindesthaltbarkeitsdatum. Das ist eine der blödesten Ideen, die die Nahrungsmittelindustrie je hatte. Denn es sagt nicht aus, dass das Nahrungsmittel dann nicht mehr gut ist, sondern das sagt nur aus, bis dahin haben Sie eine Garantie auf das Ding laufen. Aber Sie schmeißen doch auch nicht Ihren Fernseher weg, wenn die Garantie abläuft. Sie gucken einfach, funktioniert das Ding? Und wenn es funktioniert, sind Sie zufrieden. Gehen Sie mit dem Joghurt bitte genauso um.
Also einfach mal probieren und dran schnuppern auch.
Ja, also ich meine, es haben Millionen Vorfahren von uns haben durch Hingucken, Riechen, Fühlen, Schmecken entschieden, dass das Lebensmittel essbar ist oder nicht. Und da es uns noch gibt, ist das doch eigentlich ganz gut gelaufen. Wenn es falsch wäre, wären wir ausgestorben.
Herr Steffens, das ist ein gutes Stichwort. Wir leben zum Glück noch und werden es hoffentlich noch lange tun. Ich danke Ihnen für das spannende Gespräch.
Sehr gerne. Einen schönen Tag wünsche ich Ihnen.
Ihnen auch. Alles Gute.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute, jede Woche neu auf swr1.de, in der SWR1-App und überall, wo es Podcasts gibt.